Mein heutiger Interviewpartner macht Performance Marketing auf Social Media. Er hat schon mit 20 das Unternehmen gegründet. Mittlerweile ist er 25, also 5 Jahre Unternehmer, und seine Firma hat 10 Mitarbeitende. Und er verwaltet für seine Kunden gut 6 Millionen Ads-Budget auf Social Media. Also doch eine rechte Nummer. Ich freue mich darum sehr auf das Gespräch mit dem Fabio von Almen, einem Gründer von Von Media. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben, und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baloas. Bei der Baloas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloas.ch/firma-gründen. Hi Fabio, schön bist du da, wie geht's?
Tipptopp, merci vielmals für das herzliche Willkommen und ich freue mich auf das Interview.
Ich mich auch, sehr sogar. Wir haben schon jetzt eine halbe Stunde Vorgespräch gemacht, es ist verflogen wie im Flug und ich habe so oft gedacht, Mann, warum haben wir nicht schon von Anfang an aufgenommen? Es war super spannend gewesen. Jetzt haben wir es endlich geschafft, den Button zu drücken zum Aufnehmen. Hey, du bist so für viele wahrscheinlich eben der typische Junggründer, mit 20 gegründet, jetzt 25, 10 Mitarbeiter, so die Erfolgsstory von Leuten, die jung startet. Kannst du mal erzählen, warum hast du mit 20 dein Unternehmen gegründet? Was hat damals dich geritten, dass du gesagt hast, ich mache jetzt mein eigenes Ding, anstatt einfach angestellt zu sein?
Ja, sicher. Also, ich habe schon immer ein bisschen mehr vom Leben. So, ich sage mal, das 9 bis 5 Arbeiten leben, das war mir immer ein bisschen zu wenig gewesen. Nicht nur aus dem Grund vom Verdienen, sondern ich habe auch immer gesagt, wie ich möchte ein bisschen mehr auf dieser Welt bewegen, anstatt einfach das Nümmerli sein in einem grossen Unternehmen. Und ich glaube, das mit dem Gründen, ich glaube, ein ganz grosser Teil davon ist auch einfach, dass ich es nicht besser gewusst. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Teil davon ist auch, dass du es einfach mal machst und einfach mal herausfindest, wie es ist, wie es sich anfühlt, welche Stolpersteine, Herausforderungen das hat. Aber irgendwo einfach mal anfangen. Und ich kann wirklich so ein bisschen mit Glück sagen, ich bin schon immer mein Leben lang mit dem Kopf durch die Wand gegangen und einfach immer mal gemacht. Und genau so ist es auch beim Gründen gewesen. Einfach mal probiert.
Das klingt immer so einfach. Und wenn der Podcast heisst «Mach dein Ding», ist ja genau das, was ich erzähle. In dem Fall hat es nichts gegeben, was dich zurückgegeben hat. Weil ich glaube, ganz viele auch in diesem Alter gleich auch haben das Gefühl, ich muss zuerst mal etwas, ich kann doch noch nicht. Ich kann ja noch nichts, ich bin erst 20. Vielleicht sagt es das Umfeld, ja, mach mal zuerst noch irgendwie einen guten Job, schaff dich mal noch mit auf, hol dir mal Berufserfahrung. Das war für dich alles kein Thema gewesen. Du hast irgendwie wie einfach gesagt, let's do it. Und wenn es nicht geht, dann mache ich etwas anderes.
Ja, also am Anfang war es sehr ein grosses Thema gewesen. Vor allem meine höchste Ausbildung dann war Metallbauer gewesen. Also auf dem Bau. Und ja, bis dann bin ich 4 Jahre in meiner Lehre gewesen und 1 Jahr im Militär. Und ja, vor 6 Monaten eigentlich normal gearbeitet. Und dementsprechend haben mir auch die meisten so ein bisschen gesagt, wo ich mit dem Thema bin, aber du kannst ja noch gar nichts und so. Und sowieso Marketing noch ist ja noch ganz etwas anderes und so. Also so geht gar nicht. Aber ich bin schon dann immer so ein bisschen mit der Einstellung gewesen, so ich lasse mir von niemandem und niemandem etwas sagen, ich mache einfach und so, ich finde es dann schon selber raus. Und dann ist schon relativ schnell bei mir so ein bisschen der Fall gewesen, dass ich habe gemerkt, eigentlich niemand weiss es besser, jetzt nicht als ich, sondern jeder macht einfach, was nicht dünkt. Also auch so ein CEO von der Riesenunternehmen, auch der macht einfach sein Ding und weiss, oder auch der macht es einfach so gut, wie er es halt weiss. Auch der weiss manchmal nicht, ist jetzt das die richtige Entscheidung. Und ich habe das so ein bisschen für mich angenommen, indem ich einfach gesagt habe, ja, jetzt probierst du mal, jetzt schaust du mal, ich habe ja auch nichts zu verlieren gehabt. Ich meine, ich habe in einer WG gewohnt, ich habe jetzt nicht riesen Besitztümer gehabt, die ich hätte verlieren können. Ich glaube, das Einzige, was ich verlieren konnte, ist so ein bisschen der Scham von den Eltern, wieder zurückzugehen und zu sagen, hey, hat nicht geklappt, bin jetzt doch Metallbauer.
Mhm. Mega schön, wenn du das einfach so hast können. aber ja auch verständlich irgendwo, wenn jetzt gerade noch deine Kollegen sagen, hey, oder dein Umfeld sagt, du hast Metallbauer gelernt und jetzt willst du Marketing machen. Warum? Warum hast du Marketing machen? Also warum hast du gesagt, das ist mein Businessmodell? Und wie hast du dann auch gestartet, respektive, wie hast du erste Kunden können davon überzeugen, dass du das kannst, weil du ja nichts vorzuweisen gehabt hast? Wie bist du damals da vorgegangen?
Mhm. Also ich bin eine mega Verkäuferpersönlichkeit. Also heisst, ich bin schon immer gut im Verkaufen gewesen und ich habe grundsätzlich eigentlich sehr viele Sachen einfach gut verkauft. Ich bin einfach gut in dem, gut im Reden. Aber ich habe schon während meiner Militärzeit für eine andere Firma im Bereich Marketing gearbeitet, damals einfach nur im Sales. Also das heisst, ich habe Termine gemacht und habe die nach einem Wochenende wahrgenommen und habe dort Produkte verkauft. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass eigentlich erstens in diesem Bereich sehr viel Potenzial liegt und vor allem habe ich auch schnell gemerkt, dass Marketing eigentlich sehr viel Verwandtheit hat mit meinem natürlichen Talent, mit dem Reden, mit dem Verkaufen. Weil Marketing halt auch so ein bisschen Verkaufspsychologie geht und eigentlich auch dort rein geht, halt, ja, etwas zu verkaufen, etwas gut darzustellen. Und in dem bin ich eigentlich schon immer gut gewesen. Also schon so als 7-8-Jähriger habe ich schon so meinen ersten Verkäuferjob gehabt. Und darum, ich glaube, es ist so ein bisschen auch gewesen, wie, ich probiere es jetzt mal und ich schaue mal, also so wenig Angst. Und bei den Kunden, also ich bin wirklich auch bei den Kunden einfach mal drauf losgegangen, habe die ersten Leute angesprochen. Ich habe ein paar Leute kennt, die vielleicht irgendwie Einzelunternehmer waren oder irgendwie in einer Position waren, wo sie ein paar Sachen können entscheiden konnten. Wow, es ist lustig, die ich kennt, haben übrigens Nein gesagt. und später bin ich halt, nachher einfach habe ich angefangen zu telefonieren, bin zu Leuten das präsentieren. Und es ist wie als Lehrer. Eigentlich musst du nur so 10% besser wissen als dein Gegenüber und du bist schon der Profi. Und die wahrgenommene Kompetenz ist dort extrem wichtig. Und wenn du das kannst ausstrahlen, dann glauben dir das die Leute auch. Und ja, so hat es eigentlich angefangen. Und dann habe ich mal angefangen zu verkaufen und es ist sofort gut gelaufen. Und nachher haben wir weitergemacht, genau.
Der Verkauf ist ja das eine, du musst sie nachher auch noch können liefern. Also ich bin natürlich bei dir, ganz viele Leute könnten etwas super gut und haben eben extrem Mühe mit dem Verkaufen. Mühe damit, einfach mal das Telefon in die Hand zu nehmen und mal anrufen und sagen, hey, ich mache das, darf ich mal vorbeikommen, darf ich es dir mal zeigen oder kann ich es dir jetzt mal erklären? Das ist, glaube ich, bei den allermeisten scheitert es dort gerade am Anfang, weil man noch allein ist, weil man diesen Part vom Job eben auch muss machen. Das hast du in dem Fall können, aber dann frage ich jetzt gleich, okay, du bist dort her, du hast verkauft. Wie bist du vorgegangen? Du hast das Telefon in die Hand genommen und angerufen. Hast du dir da zuerst überlegt, welche Branche kann ich helfen, was macht Sinn? Und dann irgendwie Listen erstellt, das sind mögliche Kunden und dann durchtelefoniert? Oder bist du einfach Telefonbuch, die Stadt, ich rufe einfach jedem Unternehmen an und verkaufe etwas? Wie bist du vorgegangen in dem Verkauf zuerst noch?
Ja, es ist eher so gewesen, dass ich am Anfang mich mal informiert habe, weil ich bin gut gewesen, so Sachen an Privatpersonen zu verkaufen. Aber ich habe ja noch nicht wirklich gewusst, wie jetzt das Business funktioniert. Darum musste ich zuerst mal ein bisschen herausfinden, wie verkauft man das jetzt an einem Chef, an einem Geschäftsführer etc. Und für das habe ich zuerst mal einfach so, ich sage mal, 2-3 Nachmittage lang YouTube-Videos geschaut, Kaltakquise per Telefon, so auf die Art. Haben wir dort so ein paar Sprüche aufgeschrieben, die mir gerade gefallen haben. Und dann bin ich wirklich auf Google Maps gegangen und geschaut, was es so in meiner Interlaken, halt in meiner Umgebung gibt und wem ich potenziell könnte helfen mit dem, was ich mache. Habe mal den ersten angerufen und habe gemerkt, einmal, das findet Anklang jetzt noch mit diesen 2-3 Tricks, die ich da habe gelernt. Ich weiss noch, ein so Trick, der mir mega ist geblieben, ist immer, wenn du einen Entscheider anrufst, jemand, der wirklich viel zu sagen hat, die haben immer Angst, dass du ihre Zeit verschwendest und dass du irgendwie so ein Werbeanruf bist. Und darum musst du ihnen möglichst schnell zeigen, wer du bist, was du willst, so ein bisschen die Fragen beantworten. Und ihm eigentlich die Angst nehmen, dass du seine Zeit verschwendest. Und der beste Tipp, den ich dort mal bekommen habe, ist, ganz am Anfang fragen, hey, darf ich gerade zum Punkt kommen? Weil jeder sagt dir ja, niemand will, dass du lange drum umredest. Plus, du hast schon das erste Ja vom Kunden bekommen. Also hast schon die erste Ja-Kette angefangen und bist schon mit einer positiven Emotion verknüpft. Mhm.
Dann hast du einfach mal random, also die Firmen, wo du das Gefühl gehabt hast, kannst helfen, angerufen. Irgendwann ist es zum Verkauf gekommen. Was war dein Angebot gewesen? Was hast du genau gemacht? Wie hast du das Pricing gefunden, wenn du so etwas Neues anfährst? Bist du ganz allein gewesen, oder hast du irgendwie schon Leute im Hintergrund gehabt, die gewisse Sachen abgenommen haben? Niemals mal wirklich mit, okay, du hast den ersten Kunden, bist du dorthin, vielleicht darfst du noch sagen, wer es war oder was für eine Firma das war, du bist dorthin, du hast das erste Verkaufsgespräch gehabt, du hast abgeschlossen. Wie ist das abgelaufen?
Ja, also ja, ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich hatte ein grosses Glück im Fulfillment später, also ich sage mal im Ausarbeiten von dem Angebot oder auch überhaupt vom Produkt, habe ich immer eine riesen Hilfe von meinem Geschäftspartner, meinem Cousin, der Jeremy von Alme. Und er ist bei uns wirklich extrem wichtig für die Anfangsphase gewesen, weil ich wäre zum Kunden gegangen und ich ihm gesagt, ey, mach dir Insta. Kostet so viel. Und der Jeremy hat halt relativ schnell so gesagt, hey, im Fall, wir brauchen ein kleines Angebot, so, wie viele Posts machen wir denn, was ist dort alles beinhaltet, wie wir die Fotos so bearbeiten und so weiter. Und dort ist eigentlich ein bisschen mehr er im Lead gewesen, auch ein bisschen zu sagen, was so das Produkt soll beinhalten. Und er hat mich dann so ein bisschen blöd gesagt, mit der Offerte zum Kunden geschickt. Ich bin zum Kunden gegangen und habe dem Kunden erzählt, was wir alles machen und wie gut wir doch sind und so weiter. Und dort ist schon so ein bisschen, dort ist etwas, was ich schon sehr schnell gemerkt habe, ist eigentlich, am Anfang kommt es vor allem auch darauf an, wie der Kunde dich wahrnimmt. Also ein grosser Teil von dem, was du erzählst, kommt auch darauf an, wie du es erzählst. Hast eine ruhige Stimme, weißt, kommst so über, als wüsstest du, von was du redest. Oder bist eher unsicher, wer dir widerspricht oder etwas fragt. Das ist schon ein ganz grosser Teil. Und das war dann ein Tattoo-Piercing-Studio gewesen. Ich weiss nicht, ob ich dann reinkomme. Und das ist dort so. Also, ich hatte schon 2-3 andere Kunden gehabt, aber die sind mehr so durch persönliche Kontakte entstanden. Und das war eigentlich mein erster Verkauf gewesen, wo ich wirklich so kalt angeläutet, vorbeigegangen bin. Und, jetzt, los geht's. Und ich weiss nicht, ob ich dort reinkomme. Wir sind auf einmal 10 Hunde entgegengekommen. Und, da bin ich schon so ein bisschen, jetzt nicht verunsichert gewesen, aber so, es war halt eine komische Situation gewesen. Muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich hatte Anzug an. Ich habe dann noch gemeint, Verkäufer hat Anzug an, so. Das war ja ganz lustig gewesen. So, mein erstes Jahr vom Verkauf habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss immer Anzug anlegen. Und dann bin ich dort rein, habe mit dieser Frau dort geredet und ihr gesagt, was sie da könnte und so. Und dann ist es zu den Preisen gekommen. Und hier muss ich auch wirklich dazu sagen, unser Pricing dann absolut lachhaft gewesen. Also, wir haben vielleicht einen Stundensatz gehabt von vielleicht 20, 30 Franken oder so, wenn überhaupt. Und wir haben dann so Monatsabi für 250 und 300, 400 Franken verkauft, einfach für das wir Posts machen und Stories machen. Und dann habe ich aber relativ schnell realisiert, okay, 300, 400 Franken ist für ein Unternehmen echt nicht viel Geld. Für mich ja dann mega Geld gewesen, also 300, 400 Franken im Monat, voll viel Geld. Und dann bin ich eigentlich fertig gewesen mit meiner Präsentation. Sie hat mir ein paar Fragen gestellt und ich habe die alle voll selbstsicher beantwortet, weil ich bin dann schon voll in meinem Film gsi, ich bin Unternehmer und mich kann nichts mehr aufhalten. Und dann habe ich ihr das alles beantwortet. Und dann sagt sie zu mir, okay, mal, dann gut, machen wir. Und ich völlig überrascht so, ah, cool, cool, wir machen das. Genau.
Da unterschreiben.
Ja, wirklich genau so. Ich gerade, ah, gut, hier, also da, Kreuzli, da, unterschreiben. Ja, und dann haben wir eigentlich relativ schnell angefangen. Und das ist von Anfang an voll gut gelaufen. Also von Anfang an gutes Feedback bekommen. Muss aber auch sagen, dass wir jetzt eigentlich etwas ganz anderes machen, als wir dann haben gemacht.
Jetzt ist ja heute, ich finde es spannend, wie du sagst, oder, okay, du hast dann die erste Angebot viel zu günstig in dem Sinn gemacht, aber auch du hast angefangen, für dich sind 400 Franken viel Geld. Das ist natürlich auch ganz anders und ich sehe es als Vorteil, wenn du noch schlecht verdienst und dann gründest. Weil dann brauchst du viel weniger, um dein aktuelles Einkommen zu ersetzen, weder wenn du schon mega Karriere gemacht hast und irgendwo einen super Job hast und einen super Lohn hast und dann dich selbstständig machen, ist viel das grössere Risiko oder hast du viel mehr, was du musst ersetzen musst, um irgendwie auf deinem bisherigen Lebensstil können bleiben. Und die meisten Leute haben aber das Gefühl, es ist andersrum. Also die meisten Leute haben so das Gefühl, hey, nein, wenn du ja schon Karriere gemacht hast, kannst du viel mehr vorweisen. Du weisst viel mehr, du bist viel gescheiter, blöd gesagt, hast viel den einfacheren Schritt in die Selbstständigkeit. Ich bin überzeugt, es ist umgekehrt. Wenn du jetzt noch wenig verdienst, ist das ein Vorteil, für dein eigenes Ding zu starten. Und jetzt, heute ist es ja so, dass man sehr viel online hört, ja, du musst Hochticket verkaufen, High Price, oder? Und macht absolut Sinn. Ich glaube aber, das funktioniert nur, wenn du den Prozess durchgemacht hast. Also ich habe das Gefühl, du kannst nicht, wie du sagst, du musst sicher sein, du musst wissen, das hat es Wert. Und für da musst du dich doch auch ein bisschen aufschaffen und einmal gemerkt haben, hey, der Kunde war super zufrieden mit der Arbeit, aber es hat sich für mich nicht gelohnt, weil ich jetzt günstig drin bin. Okay, ich tue mal Preise erhöhen und ich tue sie wieder erhöhen und ich tue sie wieder erhöhen. Und dabei lernen, ich tue wirklich den Wert schaffen. Und dann kannst du das auch mit einem guten Gewissen dem Kunden verkaufen und es hat den Wert, den Hochpreiswert. Oder nicht? Also siehst du es anders?
Ja, ich sehe es genau gleich wie du. Ich glaube auch, dann, oder am Anfang, da habe ich mich fast geschämt zu sagen, das kostet 2000 im Jahr. Weil ich dachte, hey, das ist mega viel Geld und so. Aber mir ist dann natürlich auch nicht bewusst gewesen, wie viele Stunden da werden drin fließen. Und heute eigentlich alles, ich sage mal, alle Preise, die ich heute ansage, unter 20, scheiss mich eigentlich fast ein bisschen an. So alles unter 20 finde ich blöd so. Und ich glaube mega, wie du sagst, der Weg muss mega gehen. Erstens, dass du halt immer so ein bisschen Stück für Stück raufgehst. Aber vor allem auch zweitens, dass du lernst, hey, meine Dienstleistung hat den Wert. Also ich habe viel Feedback von Kunden gebraucht, wo sie mir einfach mal gesagt haben, hey Fabio, letztes Jahr durch dich 500.000 verdient. Oder, hey Fabio, jetzt durch dich 7 neue Mitarbeiter eingestellt. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz aktuellen Kunden, der 2023 durch uns 29 neue Mitarbeiter eingestellt. Und das habe ich ja zuerst mal müssen gesagt bekommen, damit ich verstehe, was ich eigentlich für einen riesen Wert stifte. Und das andere ist auch noch, mit dem jungen Gründen, oder ich sage mal unerfahren Gründen, ich glaube, ich hatte ein riesen Glück gehabt, dass ich eigentlich noch nie im Büro gearbeitet habe. Weil so habe ich all die Sachen vom Büro wie auf meine Art können lernen. Und ich habe überhaupt nicht, weißt, so die festgefahrene Vorstellung gehabt, wie Sachen sollten sein. Und das Gleiche mit dem Unternehmen. Ich glaube, wir bei Fondmedia, wir machen extrem viele Sachen auf eine ganz andere Art. Aber eben gerade, weil wir einfach am Anfang das nicht besser gewusst haben. Und ich glaube, wenn du lange im Unternehmen arbeitest und nachher gründest, dann nimmst du unterbewusst sowieso gewisse fixe Ideen, wie etwas sollte sein oder nicht sein, nimmst du mit in dein eigenes Unternehmen und tust das dort unbewusst einführen. Und ich glaube, mit den Preisen ist es genau das Gleiche. Wenn du irgendwo vielleicht am Nord hast geschafft, wo er, sag mal, günstig war, dann nimmst du so ein bisschen dein eigenes Unternehmen mit. Und ich bin dort wie, ich sage mal, wie ein unbeschriebenes Blatt in die Unternehmerbüro-Welt hineingegangen. Und um das bin ich sehr dankbar.
Mhm. Ihr habt also die ersten Kunden gewonnen. Was war für ein Gefühl? Eben, der erste Moment war, ja, da unterschrieben, okay. Der erste einfach externe Kunde, den du einfach so noch nicht gekannt hast, Kaltakquise gewonnen hast. Sind nachher noch Emotionen aufgekommen? Hast du das gefeiert? Oder ist es so wie, cool, okay, nächst?
Ich glaube, also am Anfang war es bei uns wirklich extrem wenig Feiern in dem Sinn gewesen. Ich und mein Geschäftspartner, wir sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also ich bin sehr enthusiastisch und immer, sobald ich etwas verkauft habe, könnte ich die ganze Welt abküssen. Und er ist eher, jetzt nicht, überhaupt nicht pessimistisch, sondern er ist einfach immer sehr bodenständig und versucht halt dort das Ganze zu sehen und jetzt nicht gerade overhyped zu werden über eine kleine Sache. Und er hat mir halt dann relativ schnell auch gezeigt, ja, nur weil wir jetzt 3000 verdient haben, das heisst, wie noch nicht, schau mal unsere Fixkosten, schau mal da und da und da. So, mir hat das am Anfang mega runtergeholt, weil ich ja mega immer so gedacht, hey, voll die Negativität. Und erst nach 2 bis 3 Jahren und nach unheimlich vielen Konflikten mit meinem Geschäftspartner habe ich eigentlich verstanden, wie wichtig das, das Ganze ist, so das Big Picture zu sehen. Und dass er mir eben wie sagt, hey, schau, das braucht noch so viel mehr und so. Und dort, glaube ich, ist eben das Gleichgewicht aus beidem mega wichtig gewesen. Also mein Enthusiasmus mit, hey, ich habe 3000 Franken verkauft, ich bin gleich Millionär eigentlich, bis praktisch schon, so in dem Sinn. Und er, der sagt, hey, im Fall, wir haben noch so viele Rechnungen und Versicherungen und wir brauchen das Büro und der Tisch kostet so viel. Und, oder wieso das Gleichgewicht aus beidem ist mega wichtig gewesen. Und dann habe ich das nicht wirklich gefeiert, so rückblickend. Allgemein muss ich sagen, ja, relativ wenig mega gefeiert jetzt vom Unternehmen. Es ist meistens dann, wenn ich eigentlich zwischen im Leben einen schönen Moment habe, wo ich mir merke, hey krass, ich habe so viel auf die Beine gestellt und so, ich denke voll der Grund, das mal zu zelebrieren. Und das findet bei mir meistens in den Ferien statt. Aber denke, am Anfang hatte ich wirklich keine Zeit gehabt, zum Zelebrieren. Weil es noch 2 Wochen gehabt, zum Miete zu zahlen und ich hatte das Geld für die Miete noch nicht auf dem Konto gehabt. Also, ich musste Gas geben.
ich glaube, das ist eine mega schwierige Diskussion. Also es geht auch bei mir so. Ich glaube, eigentlich müsste man schon mehr seine Erfolge feiern. Also häufig ist es leider so unternehmerisch, dass man, wenn man dann einmal ein Ziel erreicht hat, eigentlich schon wieder das nächste Ziel sucht. Oder schon wieder auf dem Weg zu dem Ziel, wo man sich vielleicht irgendwann einmal gestellt hat. Ich hätte dort will ich her. Ich sehe ja, ich erreiche es. Es ist ja nicht so, dass ich dann plötzlich an dem Tag aus dem Nichts merke, jetzt habe ich es erreicht. Geil, cool. Sondern in diesen Monaten, wenn es ein Datum hat und ich sage, bis dann wollte ich so viel Umsatz machen, wollte ich so viel verdienen, wollte ich so viele Mitarbeiter, dann habe ich ja vorher gesehen, ich immer, okay, ich stelle einen oder anderen ein, ich mache Umsatz, ich mache Gewinn. Ich habe easy, schaffen wir. Dass es an dem Tag, wo es dann erreicht ist, häufig nur noch ein Check ist.
Mhm.
Geschafft. Und dort, glaube ich, wäre es schon noch wichtig, auch für mich selber, ich mache das viel zu wenig, oder mir macht das bei uns viel zu wenig, dass man das dann wirklich auch feiert, dass man dann wirklich auch stolz auf sich ist, dass man dann auch sich die Zeit nimmt, um zu sagen, geil, hey, schau mal, was wir erreicht haben. Und nicht einfach nur im Nächsten hinten nachher rennen. Also weißt du, für was macht man sie ja überhaupt? Und das gehört mir ja auch für viele Sportler, die in dem Moment, wo sie eigentlich alles erreicht haben, was man erreichen kann, das der Moment ist, wo sie in eine tiefe Depression fallen, weil sie eben jetzt alles erreicht haben. Und das nächste Ziel gibt es gar nicht mehr, sondern sie sind jetzt die Allerbesten. Und vor dem musst du ja irgendwie schützen, oder?
Ja, ich glaube, also erstens mal, der Weg muss dir auch Spass machen. Das halte ich auch für extrem wichtig. Sonst, ich sage mal, wenn dir der Weg nicht Spass macht und du das Ziel nicht erreichst, dann ist alles für Katz gewesen. Aber wenn dir der Weg auch Spass macht, dann ist fast gar nicht mehr so wichtig, ob du das Ziel erreichst, weil es ist so oder so eine gute Zeit gewesen. Und ich glaube, wie du sagst, das zurückschauen und vielleicht auch selber sehen, was ich alles erreicht habe oder was jemand erreicht hat, ist extrem wichtig. Ich habe das bei mir so rund vor 1,5 bis 2 Jahren, würde ich sagen, ein bisschen realisiert und habe dann angefangen, mit so extrem viel Dankbarkeit mir selber gegenüber zu zeigen. Und ich mache das so jeden Abend, sage ich 5 Sachen, für die ich dankbar bin an diesem Tag. Und das ist manchmal etwas mega Kleines, wie zum Beispiel heute das Kaffee, den ich getrunken habe, mega fein gewesen. Oder heute habe ich ein cooles Kompliment bekommen. Und manchmal ist es halt, ja, heute habe ich einen Vertrag für 100'000 abgeschlossen. Mhm. Aber ich habe wirklich das konstant durchgezogen, seit etwa 1,5, 2 Jahren. Jeden Abend 5 Sachen, für die ich dankbar bin. Und manchmal sind es halt immer wieder die gleichen Sachen und manchmal ist es nicht von dem Tag, aber jeden Abend 5 Sachen und irgendwie schlafe ich jeden Abend glücklich ein, weil ich so weiss, ich habe Sachen, wo es wert sind, dankbar dafür zu sein.
Ja, macht definitiv Sinn. Schreibst du es auf oder sagst du es dir einfach?
Nein, es ist wirklich so im Bett, bevor ich die Augen zumache, so schnell im Kopf, die 5 Sachen. Also okay, wirklich nur also, sagen.
Denken sogar, nur denken?
Ja genau, eigentlich nur denken.
Okay.
Ich sage es mir selber im Kopf so.
ja, aber nicht, eben nicht aufschreiben, nicht laut sagen. Gibt ja unterschiedliche Stufen und Methoden zu Sachen. Aber spannend, sicher etwas, was dich besser schlafen lässt und glücklicher macht. Weil man sich ja, ich glaube, wir sind, es gibt ja den Spruch, die Qualität von der Frage, die du dir stellst, gibt dir irgendwie Qualität von deinem Leben. Und wenn du dir selber die Frage stellst, für was bin ich dankbar, dann wirst dankbar. Und wenn du halt am Abend vor dem Einschlafen denkst, was ist heute alles schief gelaufen, ja, dann schlafst du auch mit diesen Gedanken ein und wahrscheinlich wachst du eben auch mit diesen Gedanken wieder auf. Du hast damals mit deinem Geschäftspartner, mit deinem Cousin angefangen. Du hast vorher gesagt, sehr viel Konflikt gehabt. Warum trotzdem weitergemacht? Also weißt du, wie habt ihr euch dann immer wieder gefunden und irgendwie gleich wieder aufs gemeinsame Ziel können fixieren? Einfach wäre es zu sagen, okay, hey, look, cool, ist zwar schön mit dir, du bist mein Cousin, aber ich merke einfach, es matcht nicht, ich mache es allein.
Ja, ich glaube, also erstens, die positive Seite hat immer überwiegt, also ja, immer mehr können profitieren, als dass jetzt mir irgendwie traurig hat gemacht oder abgezogen hat oder was auch immer. Und ich muss so sagen, ich glaube, wenn du so viel Zeit miteinander verbringst, in so viele Lebenssituationen miteinander verwoben bist, jetzt mit uns, mit Familie. Wir haben dann noch zusammen, also ich habe dann in einer Wege gewohnt und er hat auf der Couch geschlafen von dieser Wege. Hier ist dann schon auch dahin. auf jeden Fall, ich glaube, das war wie mega wichtig gewesen, auch, dass man, oder normal gewesen, dass man so viel Streiten hat, wenn man 24-7 aufeinander ist und noch wenn man so ein Unternehmen aufbaut, wo beide eigentlich keine Ahnung haben, wie das funktioniert, ist es für mich wie klar gewesen, dass es Konflikte hat. Und bei uns ist es immer so gewesen, wir können streiten, wir können einander Arschloch sagen, sobald es wirklich wichtig ist. Also wer Kunde anruft und jetzt brauchen wir unsere beide Kräfte oder jetzt müssen wir beide etwas machen, dann ist alles vergessen. Aber dann wird wieder normal geschafft. Und es ist schon immer wichtig, die Konflikte zu haben, habe ich gelernt. Weil wenn du das immer ansammelst und immer für dich behaltest und die Konflikte eben nicht hast, irgendwann explodiert es und dann ist es ganz sicher fertig. Aber wenn du immer miteinander diskutierst und ich sage meine Sicht, er sagt seine Sicht, manchmal ein bisschen lauter, manchmal ein bisschen leisiger, manchmal mit ein bisschen mehr Fluchwörter, manchmal mit ein bisschen weniger. Ich glaube, dann kannst du auf eine gemeinsame Meinung kommen, auf einen Konsens, wo beide irgendwo durch einverstanden sind. Aber wo, ich sage mal, die Beziehung, die Geschäftsbeziehung immer unbeschwert bleibt, weil es ist alles geklärt. Alle Fakten sind auf dem Tisch und die Meinungen sind klar da. Also er hat mir auch gesagt, wie ich es eigentlich gemacht habe. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mit etwas nicht glücklich war. Aber dadurch, dass wir nie die Faust im Hosensack gemacht haben, es war immer für beide sehr transparent gewesen. Und ich muss auch wirklich sagen, bei uns war das nie eine Option gewesen, aufzuhören oder irgendwie einander, also sich zu trennen oder so. Wir waren immer voll gewesen, einfach weitermachen. Wäre auch schwierig gewesen, so bei Oma am Tisch hocken, wenn wir uns getrennt hätten. Oma hat nicht Freude gehabt. Und Oma ist Liebe drum. Oma will mir nicht enttäuschen.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal einer Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Geh jetzt auf www.careforit.ch und buch direkt einen kostenlosen Beratungstermin. Verstehe ich. Ich glaube, ganz wichtig, was du sagst, ist, oder irgendwo eine Beziehung haben, wenn alles nur gut läuft, ist meistens einfach. Ob eine Beziehung gut ist, zeigt sich dann, wenn es schwierig ist. Denn wenn man eben, zeigt sich dort, ob man kann über die schwierigen Sachen reden. Und dann muss jede Beziehung sich selber finden, wie man das macht. Aber wenn man kann über die Sachen reden, macht man schon vieles besser als die meisten anderen. Wenn man eben nicht einfach die Faust im Sack macht. Sehr spannend. Wann habt ihr die erste Mitarbeiterin oder die erste Mitarbeiter angestellt?
Das ist bei uns wirklich sehr schnell gegangen. Also ich glaube, etwa nach 5 bis 6 Monaten haben wir eine Praktikantin angestellt damals. Die hat eigentlich dann vor allem viel abgearbeitet, sage ich mal, weil sie so ein bisschen typische Tasks gsi, muss sie immer wieder können abarbeiten.
Wie hat sich das angefühlt, das erste Mal jemanden anzustellen?
Schon krass. Also gerade so, ich bin dann 21 gsi, habe mich noch voll als Kind gefühlt, fühle mich immer noch nicht erwachsen. Ich glaube, das kommt auch nie mittlerweile. Aber es hat sich schon extrem krass angefühlt. Mir ist das auch noch nicht so weit. mega krass. Ich muss nur sagen, je mehr Mitarbeiter sind dazukommen, irgendwann realisierst du, dass du halt auch eine sehr grosse Verantwortung trägst. Was einerseits mega schön ist, weil du kannst etwas Cooles bieten. Aber es ist natürlich irgendwo durch den Druck, wenn du weisst, hey, 10 Familien, die warten Ende Monat. Also so 10 Familien, die wollen dir Essen kaufen. Mhm. So. Jetzt hast du natürlich Reserve und alles, aber es ist irgendwo durch einen Druck natürlich.
Jetzt sind wir eben bei 10 Leuten mit 25. Realisierst du das? Eben für die allermeisten ist das ja von außen betrachtet eine brutale Erfolgsstory. Fühlt sich so an?
Gar nicht. Also es fühlt sich so an, als wärst du immer noch im Struggle, nicht zu ertrinken und immer noch voll am Gas geben. Ich muss sagen, jetzt so in den letzten 6 Monaten hat sich da etwas geändert bei uns. Ich fühle mich viel sicherer und viel lockerer mit dem Ganzen. Ich war schon immer ein bisschen der, der es eher auf die lockere Schulter genommen hat, aber jetzt in der letzten hat sich das nochmal sehr positiv verändert. Aber ich glaube auch, und die Ansicht habe ich schon immer ein bisschen gehabt, ich glaube dann, wenn du denkst, du bist gut, hörst du auf, besser zu werden. Und ich glaube darum, es wäre auch wie die falsche Einstellung jetzt von sich selber zu behaupten, man ist mega erfolgreich oder weiss ich was. Aber ich glaube, es, es ist auch extrem wichtig, sich selber manchmal wie Erfolg zu gönnen und zu sagen, ohne Scheiß, Fabio, gut gemacht. So, ich bin stolz auf dich oder auf dich selber. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Teil. Aber ich muss wirklich dazu sagen, es fühlt sich nicht so an, als wäre ich jetzt mega erfolgreich. Auch wenn ich einmal im Monat auf einer Bühne stehe und mir 100 Leute zuhören. So, das macht jetzt nicht, ich fühle mich jetzt wegen dem nicht besser.
Gott, glaubt der meiste so, dass man es viel mehr von außen das Gefühl hat. Und wenn man eben selber so ist, ist es einfach, es ist halt Alltag auch. Es ist eine Normalität, es ist mein Leben, es ist nicht mega krass. Und ich glaube, das ist einerseits mit dem Erfolg so, oder, wo von außen betrachtet, ist das für mich auch manchmal mega strange. Ich denke so, wenn ich das geschafft habe, was ich jetzt geschafft habe, das schafft jeder. Also, das ist doch easy. Und dann gibt es aber halt Leute, die den Podcast hören und das mega bewundern und das Gefühl haben, wow, krass. Und du denkst so, ja, es ist einfach mein Leben irgendwie. Ich struggle jeden Tag. Weißt du, irgendwie, ich habe jeden Tag auch, es ist überhaupt nicht so shiny, wie man es vielleicht manchmal das Gefühl hat oder immer nur alles gut. Also, darum mega spannend, dass auch für dich so ist. Ich glaube, für die allermeisten Leute ist es so. Du hast gesagt, vor einem halben Jahr hat sich nochmal etwas geändert, wo dir mehr Leichtigkeit gegeben hat. Kannst du sagen, was das ist, was es geändert hat?
Ja, also erstens glaube ich sicher, man gewöhnt sich ein bisschen daran. Es wird immer wie mehr Verantwortung und du gewöhnst dich einfach immer wie mehr daran. Mir hat mal, als ich ganz am Anfang war, hat mir mal jemand gesagt, die erfolgreichsten Menschen sind eigentlich gar nicht anders. Der einzige Unterschied ist, sie haben am Druck standgehalten und haben weitergemacht, den Druck zu vermehren und halt einfach weiter stand. Das ist so der einzige Unterschied. Und ich glaube, das ist ein Teil, so, wie gesagt, Gewohnheit vom Druck, von Verantwortung etc. Und bei uns hat sich einfach auch geändert. Wir haben sehr lange uns immer, ich sage mal, einen kleinen Lohn ausgezahlt. Also irgendwie so 4'000, 5'000, so etwas dort rum. Und das hat sich jetzt sicher auch ein bisschen geändert, also dass wir einfach besser verdienen. Dass es so mal einen Bonus gibt und so. Und dass man sich ein bisschen etwas gönnen kann. Also ich glaube, ich habe jetzt einfach, ich fühle mich jetzt auch mehr als der erfolgreich, weil ich halt so ein besseres Leben führen, könnte man sagen. Also eine höhere Lebensqualität, à la Wohnung, Auto, Freizeit, Essen. So, es hat ganz viele verschiedene Aspekte. Und es ist mega lustig, wenn man das eigentlich einfach selber gegeben. Also so, es ist niemand gekommen und hat jetzt gesagt, jetzt darfst du. Oder ich hätte mir das auch schon vorher können leisten, so ist es überhaupt nicht gewesen. Aber ich glaube, jetzt ist so der Moment gewesen, wo ich so zu mir selber gesagt habe, und jetzt hast du es verdient. So, und jetzt darfst
du. Aber nimm uns mit in die Entscheidungsfindung. Ich glaube, ganz viele Leute strugglen ja genau mit dem. Also du fährst mal an, du machst halt mal irgendwie, du verdienst vielleicht nicht so gut, das Unternehmen wächst, du musst Mitarbeiter anstellen oder eben, die Verantwortung wird grösser, Fixkosten werden grösser und ich kenne ganz, ganz viele Selbstständige und Unternehmer, die haben einen super schlechten Ruf. In der Breite, also jetzt nicht jetzt personalisiert, sondern einfach insgesamt hat man das Gefühl, ja, die verdienen so viel und weiß ich nicht was. Und die Mehrheit, würde ich sagen, sind nicht die in ihrem Unternehmen, die am meisten verdienen. Sondern die Mehrheit ist eben in diesem Prozess und ich wachse halt und dann brauche ich Mitarbeitende und dann zahle ich diesen Mitarbeitenden einen guten Lohn und selber bleibt aber mein Lohn noch tief und meine Mitarbeitenden machen einfach einen guten Job und wollen noch eine Lohnerhöhung und ich selber aber immer noch nicht, weil ich will sie investieren und reinvestieren. Und das hat jetzt in dem Fall für mich nachher einen grösseren Sprung aufs Mal getönt bei euch. Also es gibt ja den einen Weg, dass du halt einfach sagst, okay, ich tue jetzt mein Einkommen selber ein bisschen steigern. Wie du sagst, am Schluss musst du es erwirtschaften, musst du Umsatz machen, aber dann entscheidest du selber, wie viel nimmst du raus. Mache ich eine Lohnerhöhung für mich selber, nehme ich mir einen Bonus aus oder nicht? So wie du gesagt hast, ist das bei dir eher ein grösserer Schritt gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, vor einem halben Jahr. Wie sind ihr auf das gekommen? Was war die Entscheidungsfindung gewesen? Eben, ihr seid ja jetzt Zweite, wie organisiert ihr da miteinander, dass ihr plötzlich das macht? Weil ich glaube, viele strugglen mit dem, irgendwann wirklich ihren Lohn selber aufzutun.
Ja, ich glaube, es hat mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist sicher, wir haben vor etwa einem Jahr haben wir die AG gegründet. Wir waren vorher eine Einzelfirma. Und dementsprechend hat sowieso vor der Einzelfirma viel Geld wie auf dem Konto gehabt, wo du entweder halt auf die AG hast über da oder dir hast ausgezahlt, was auch immer. Der Treuhänder hat uns dort ziemlich klar halt empfohlen, was wir sollen machen. Also, dass wir uns sollen auszahlen. Und ich glaube wirklich, ein grosser Teil, von dem ist einfach auch, wo ich halt die Firma gegründet oder ganz am Anfang habe ich sehr viel Schulden gehabt. Also ich habe 20'000 Franken Konsumschulden gehabt, à la wirklich von Ferien, Kreditkartenabrechnung, einfach von dummen Sachen im Prinzip. Und habe durch das dann am Anfang der Firma wirklich extrem günstig gelebt, weil ich ja eh schon kein Geld hatte, weil Anfang der Firma. Und dann sind aber die Schulden nach einem Jahr oder so, eineinhalb, sind sie weg gewesen. Habe ich abgezahlt gehabt. Dann habe ich ein bisschen angefangen, Geld aufzubauen, also ein bisschen das Bölsterli aufzubauen. Und dann irgendwann verdienst du halt nachher nochmal mehr. Und bist du aber gewohnt, mega sparsam zu leben. Durch das, dass du am Anfang die Schulden hast gehabt. Und dann ist wirklich ein grosser Teil von mir schon so gewesen, ich habe einfach die Entscheidung für mich getroffen, ich habe das jetzt verdient. So, ich gönne mir jetzt etwas und ich habe es verdient, jetzt ein schönes Leben zu leben, weil ich habe von 20 bis 24 oder so jetzt nicht ein nicht schönes Leben gelebt, aber ich habe halt auf sehr viele Sachen verzichtet. Es hat angefangen, halt nicht in den Ausgang zu gehen oder halt am Samstag und am Sonntag nicht irgendwie an See zu gehen, sondern daheim an der Firma zu arbeiten und so weiter. Und da habe ich mir jetzt gesagt, und jetzt wird das wieder ausgeglichen. Also die Rechnung wird jetzt wieder ausgeglichen, jetzt wird etwas gehen, so in dem Sinn. Ich glaube aber auch, dass ein ganz wichtiger Teil von dem Ganzen ist, dass du dir selber wie eingestehst, ich habe das verdient. Weil ich glaube, gerade Unternehmer, die eh immer nach Perfektion streben und nichts, was wir selber machen, ist genug gut, so ihre eigene Ansicht, wir hätten es immer noch ein bisschen besser machen können. Ich glaube, bei uns ist es extrem wichtig, dass man sich selber auch mal sagt, hey, und das hast du jetzt gut gemacht, du jetzt belohnst dich, jetzt verdienst du etwas. So. Ich glaube, das ist mega wichtig so für die mentale Gesundheit auch. Und auch, dass du da weitermachen willst, weil wenn du dich nie belohnst, ja, für was machst du weiter? Ich meine, ja, willst du der Reichste auf dem Friedhof sein? Das bringt dir auch nichts.
Du musst es natürlich zuerst verdienen, das ist auch klar, es muss erst auf dem Konto sein, ich kann nur das zahlen, was ich auf dem Konto habe und den Zwischenschritt muss ich machen und jetzt sollte eine gewisse Sicherheit drauf sein, gerade wenn man 10 Mitarbeitende hat, eben, dass man irgendwie ein bisschen davon leben kann. Ich habe so viele Fragen auch noch aus dem Vorgespräch, die ich dir gerne stellen würde, aber zuerst noch, du hast gesagt, heute machen wir etwas ganz anderes wie beim Start. Das hat immer noch mit Social Media zu tun. Kannst du mal erklären, was genau macht ihr denn heute? Was ist euer Angebot?
Ja, also am Anfang sind wir halt wirklich auf diesen Social Media Posts gewesen. Ganz einfach Stories, Beiträge, Posts auf sozialen Medien für Unternehmen. Und heute sind wir eigentlich vor allem im Bezahlten, im Paid Advertising. Also das heisst, wir geben an den sozialen Medien, an den Kanälen geben wir Geld für unsere Kunden und können so ihre Werbeplatzierungen machen. Der grösste Unterschied ist aber meiner Meinung nach, dass wir am Anfang im Prinzip einfach Kunden hatten, die ein bisschen Werbung machen wollten, auf Social Media ein bisschen aktiv sein. Und jetzt haben wir deutlich grössere Kunden mit deutlich grösserem Budget, aber vor allem Kunden, die ein ganz, ganz gezieltes Ergebnis möchten. Beispiel, ich habe einen Online-Shop und der will mehr Umsatz. Das ist das Ergebnis. So, ich verkaufe dort halt einfach wirklich das Ergebnis und das muss ich erreichen. Oder eben bei mir, wir haben sehr viele Kunden, die Recruiting machen, also Stellen zu besetzen haben. Und dort tun wir über soziale Medien die Stellen besetzen. Und dort ist einfach das Ziel, der Kunde will Bewerbungen und der will die Stelle besetzen. Also bei uns ist ein grosser Teil mittlerweile von der Kundschaft eigentlich wirklich in dem HR-Bereich, also Employer Branding, Recruiting sind zwei grosse Themen. Dann Online-Shops sind ganz grosse Themen. Und eigentlich auch noch etwas von der grössten ist natürlich die Lead-Generierung, weil jeder Dienstleister braucht irgendwo durch zum Beispiel neue Interessenten, neue Kaufinteressenten. Und das geht wirklich von der Hundeschule zu der Schönheitsklinik, wo irgendwie Haartransplantationen macht. Das ist wirklich alles Mögliche dabei. Und da geht es einfach darum, Interessenten zu generieren für die Dienstleistung. Schlussendlich, was wir heute machen, ist der grosse Unterschied. Wir können unsere Ergebnisse sehr nachweisbar nachlegen und messbar eigentlich zeigen, hey, schau, Kunde XY, für den haben wir in diesem Jahr 400 Leads potenzielle Neukunden generiert. Also ich habe vorher erzählt von einem Kunden, wo wir knapp 30 Neustellungen können machen von neuen Mitarbeitern. Wir haben auch zum Beispiel 4 Online-Shops, die alle über 1 Million im Jahr machen, wo wir das Marketing auf Social Media machen. Wir haben auch zum Beispiel eine Schönheitsklinik, und der generieren wir im Monat um die 150 Interessenten für potenzielle Schönheitseingriffe. Und darum, wir haben halt jetzt viel gezielter Kunden, was wir eigentlich verkaufen. Also unsere Kunden kommen zu uns und sagen, ja, das Ziel, ich will mehr Umsatz, ich will neue Mitarbeiter einstellen, etc. Und wir sagen, hey, schau, das ist der Weg, wo wir dorthin gehen können. Auch mit Social Media, grosser Unterschied im Prinzip halt einfach durch bezahlte Werbung und nicht durch das Organische, weil wir darauf setzen möchten, dass es sehr messbar ist und dass der Kunde genau weiss, für was er wie viel bezahlt hat.
Was ist da so der Normal- oder der minimalgrosse Kunde? Oder du hast vorher mal gesagt, ja, wenn du unter 20'000 Auftrag verkaufst, dann bist du eigentlich nicht happy. Dann denkst du so, Also das ist jetzt nicht gerade für Startup wahrscheinlich geeignet, oder? Oder ab wann, sagst du, macht es Sinn, auf euch zu kommen?
Ja, ich würde schon sagen, dass grundsätzlich, es braucht natürlich schon ein gewisses Invest, das auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt nicht unbedingt darauf an, ab welchem Status jetzt vom Unternehmen. Ich glaube, es kommt fast mehr darauf an, auf die Marge, die das Unternehmen hat. Also als Beispiel jetzt ein Restaurant, das vielleicht nicht so hohe Margen hat, braucht natürlich extrem viele Kunden, um 10'000 Franken wieder rauszubekommen, wo sie jetzt Marketing gesteckt haben. Also es braucht extrem viel Spaghetti-Teller, bis das wieder raus ist. Hingegen jetzt eine Schönheitsklinik, die eine Operation für 10'000-12'000 Franken verkauft, da geht es natürlich auch relativ schnell. Und ich glaube, dort ist die Frage erstens der Customer Lifetime Value, also wie viel ist mir ein Kunde wert, wie viel gibt ein Kunde bei mir sein ganzes Leben lang aus. Gut, Beispiel Fitnessstudio. Das Fitnessstudio, die nehmen vielleicht im Jahr, sagen wir, 700 Franken ein für das Jahresabo. Da darf der Kunde am Anfang nicht zu viel kosten, aber wenn der 10 Jahre dort bleibt, dann sind das dann gleich 7'000 Franken und dementsprechend darf so etwas kosten, den zu akquirieren. Also ich würde jetzt nicht per se sagen, dass jemand, der nicht 10 oder 20'000 Franken Marketingbudget hat, nicht zu uns kann kommen. Was ich aber definitiv würde sagen, ist, dass es ein Invest braucht und dass man auch gewillt muss sein, das Investment zu machen. Und dort zeige ich immer am liebsten Kunden, also bestehende Kunden, und zeige, hey, schau, das machen wir im Moment. Ist das etwas für dich, was du bei dir siehst? Ja oder nein? Mit den meisten Kunden ist es wirklich so, die fragen uns an, rufen bei uns an oder schreiben ein Mail. Dann gibt es ein unverbindliches Erstgespräch. Und bei diesem Erstgespräch merken wir sehr schnell, ob wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen, ob wir etwas Passendes finden. Vielleicht auch ein bisschen für so ein bisschen gleich eine Note zu geben, was unsere Kunden in etwa bei uns ausgeben. Die meisten Kunden geben bei uns, ich sage mal, die kleinsten, so 1'000 Franken im Monat, die grösseren 10'000-15'000 Franken im Monat aus. Und das bewegt sich wirklich in den verschiedensten Grössen. Also wir haben auch Einzelunternehmer als Kunden.
Die geben 1'000 Franken für euch aus und da kommt aber nachher das Werbebudget on top dazu, nur dass es...
Ja, genau, das kommt noch on top dazu. Wir haben natürlich auch manchmal Aufträge, weißt du, wo jemand jetzt nicht jeden Monat zahlt, sondern wo er einen einmaligen Auftrag gibt. Beispiel Videoproduktion, Beispiel Produktion von Werbeanzeigen oder einfach ein Setup von Google Ads zum Beispiel oder von Social Media Ads, wo man nur einmalig muss machen. Und dann kann man das natürlich auch deutlich günstiger anbieten, was eigentlich am Anfang einfach ein Setup braucht und nachher tut man das vielleicht nicht betreuen, die ganzen Werbeanzeigen. Aber der Kunde gibt bei uns in der Regel, also ich sage mal, der Durchschnittskunde geht wahrscheinlich im Monat zwischen 2'000-3'000 aus.
Ja. Also ich möchte natürlich noch sagen, dass ein Fitnessstudio deutlich mehr darf kosten, wenn es einen guten Job macht, wie nur 700 Franken. 700 Franken wäre so ein nahezu unbetreutes oder mit unqualifiziertem Personal im Normalfall. Aber klar, da gibt es, der Markt ist von bis wie überall. Wenn ich ja so etwas mache wie bei euch, Performance Marketing, dann wollte ich ja das Ergebnis sehen. Und dann ist jetzt eigentlich so meine Frage, theoretisch kann ich ja eigentlich sagen, hey, schau, okay, lass uns das mal 3 Monate testen. Und dann sehe ich ja, mache ich den Umsatz oder nicht? Erreiche ich das Ziel, das wir definiert haben und abgemacht haben, oder nicht? Und wenn ja, ist es ja gar keine Frage, ob ich weitermache oder nicht. Dann bringt ihr mir ja, erreicht ihr meine Ziele. Und wenn nein, könnte man ja aber dann aufhören. Wie flexibel ist euch das Angebot da?
Also bei uns ist es so, ich muss ein bisschen zwei Sachen dazu sagen. Grundsätzlich, die Möglichkeit gibt es. Wir haben unsere Verträge laufen in Regel auf 12 Monate, aber sie haben nach 3 Monaten beidseitiges Kündigungsrecht. Ausser, es würde jetzt zum Beispiel, du hast einen extremen Setup-Aufwand, den du einfach über das ganze Jahr musst abrechnen musst, dann geht es natürlich nicht. Aber in der Regel ist es so, dass man eigentlich nach 3 Monaten könnte aufhören könnte, wenn man das möchte. Aber man muss ein bisschen dazu sagen, die meisten B2B-Geschäft, wo der Grossteil von unseren Kunden ist, oder auch B2C, die meisten Kaufentscheidungen werden ja nicht innerhalb von 3 Monaten getroffen. Also jetzt als Beispiel, wenn ich mir eine Fettabsaugung machen will, Beispiel Schönheitsklinik, oder? Vom ersten Mal, wo ich die Schönheitsklinik sehe, bis ich die Schönheitsklinik kennenlerne, bis ich mich entscheide, die Operation zu buchen und bis ich das Geld überwiesen habe, das braucht ja in aller Regel mehr als 3 Monate. Und darum würde ich sagen, ist 3 Monate nicht in jeder Branche wieder optimal, das optimale Spektrum, um das zu messen. Weil wir haben viele Kunden, die erst nach 6 Monaten zum Beispiel die ersten Kunden abschließen vom Anfang. Weil das einfach ein bisschen länger braucht. Weil es zum Beispiel zuerst mal braucht, dass sie das Unternehmen kennenlernen. Dann liken sie mal. Dann tragen sie sich mal ein für ein Erstgespräch. Und das braucht halt alles Zeit, oder? Aber grundsätzlich, deine Aussage mit, wir können euch messen und wenn es nicht funktioniert, können wir. Genau das ist eigentlich, warum unsere Kunden bei uns kommen sind. Weil wir genau können darlegen können, hey, schau, du hast so viel bei mir investiert und du hast so viel rausgeholt. Ich kann dir zum Beispiel genau bei jedem Online-Shop sagen, wie viel das der Return on Ad Spend ist. Mhm. Also, wir haben zum Beispiel eine Werbekampagne gehabt, das ist ganz lustig gewesen, für einen Wein. Das war so eine Weinflasche, so eine speziellere Weinflasche. Und dort haben wir einen Return on Ad Spend gehabt von 10,9. Also 1 Franken investiert, 10 Franken 90 rausbekommen. Und so ein Kunde, der geht natürlich nicht mehr weg von dir, weil der weiss genau, durch dich verdient er so viel Geld. Und das ist aber immer mega wichtig, dass du das Tracking richtig einrichtest und dass du das mit dem Kunden besprichst, was die Zielwerte sind, dass der Kunde dir auch sagt, wenn er zufrieden ist. Weil sonst bringst du dem Kunden auf das Mal eben aus 1 Franken, 10 Franken und nachher sagt der Kunde, ja, das ist mir aber noch zu wenig. Und das ist immer ganz wichtig, dass man das mit dem Kunden am Anfang auch bespricht, was sind die Zielwerte, ab wann bist du glücklich mit uns und was ist denn, wie das Richtige? Weil ja andere Kunden, wenn ich dort 1 Franken investiere und 2 rausbekomme, dann sind die schon mehr als zufrieden. Und darum, das ist ganz wichtig, dass du dort am Anfang auch besprichst, was sind die Zielwerte, was ist denn ein gutes Ergebnis für dich?
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bieten dir kostenlose Beratungen und stehen dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann geh auf www.fasoon.ch. Du bist auch wieder bei deiner Marge, oder? Je nachdem, wie hoch das natürlich jemand eine Marge hat, desto mehr kann er für die Werbung ausgeben oder desto weniger hat er Führung, um ins Marketing reinzustecken. Ich kann wirklich nur für mich sagen, das ist schon in dem Performance-Marketing eines meiner grössten Learnings aus meiner Vergangenheit. Wenn dort etwas erstmal funktioniert, push es, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber wirklich... Fehler gemacht, damals auch irgendwie das Gefühl gehabt, ja, okay, klar, gell, du hast irgendwo noch Kapazität, oder, wo du sagst, okay, wir können irgendwie nur eine gewisse Anzahl Leute jetzt wirklich auch abarbeiten, die neu reinkommen, aber dann irgendwie so eben ein Budget im Kopf gehabt, wie viel wollte ich ausgeben für Marketing und dann einfach, also heute nach heutigem Dings, wenn ich etwas habe im Performance-Marketing, eine Kampagne, die funktioniert und ich einfach weiss, die ist rentabel, dann muss ich einfach probieren, so schnell wie es halt geht, aufzuskalieren, bis irgendwann nicht mehr funktioniert. Weil es ist ja eigentlich wirklich fast eine Gelddruckmaschine.
Mhm. Und es ist schon extrem wichtig, dass du eben weiter probierst, glaube ich. Also auch wenn du schon zufrieden bist mit dem Ergebnis. Du hast jetzt gesagt, aufzuskalieren unbedingt, aber auch wenn du aufzuskalierst, test weiterhin, ob es vielleicht noch etwas anderes gibt, was noch besser ist.
Natürlich, aber auch die Mischung von beidem. Ich glaube, wir als Unternehmer sind häufig, es wird uns ja auch meistens schnell langweilig. Und häufig haben wir so das Gefühl, hey, okay, vielleicht machst du eine Kampagne, hat funktioniert. Und dann denkst du, was ist die nächste Kampagne? Und logisch, du musst dir überlegen, was könnte die nächste Kampagne sein und die testen. Aber solange die erste Kampagne noch funktioniert, musst du sie weiterlaufen lassen. Also das ist jetzt Performance-Marketing auf der einen Seite. Aber ich sage es jetzt für uns auf die andere Seite. Wir haben letztes Jahr im Frühling eine Briefkampagne gemacht. Wirklich voll analog. Adressen eingekauft von Leuten, die über, ich weiss es nicht mehr genau, gewisse Altersdemografie haben. es war eine Rückenkampagne. Ein Brief verschickt, Thema Rückenweh, kommt zu uns trainieren, probiert uns aus. Und dann kommen die Leute mal rein, testen es, dann musst du den Wert liefern und nachher machen wir eigentlich das Upsell ins Abo. Okay? Weißt du, wie ich meine?
Das Kampagne ist mega wichtig. Sorry.
Kampagne verkauft, Upsell ins Abo. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Das hat brutal gut funktioniert. Also eben auch Return on Ad Spend, wenn du es so willst, sagen, mit einer analogen Briefkampagne, genial. Und wir machen jetzt da Jahr genau das Gleiche nochmal. Einfach weil, warum sollten wir jetzt da Jahr etwas anderes machen? Oder warum muss ich jetzt da Jahr herhocken und sagen, okay, was könnten wir das Jahr machen? Weil es hat funktioniert. Und wenn es da Jahr wieder funktioniert, mache ich es nächstes Jahr wieder. Und wenn es nächstes Jahr wieder funktioniert, mache ich es übernächstes Jahr wieder. Und irgendwann wird es nicht mehr funktionieren und dann musst du halt Geld abschreiben, weil du es nochmal probiert hast. Aber solange es funktioniert, einfach weitermachen. Und nur weil wir noch wissen, wir haben das vor einem Jahr gemacht, die Leute, die den Brief bekommen haben, wissen doch das nicht mehr, wenn sie nichts gebucht haben. Und vielleicht haben sie jetzt Rückenweh und letztes Jahr haben sie nicht gehabt. Und darum denke ich einfach so, hey, das ist schon ein Learning für mich, gerade wenn du etwas hast, was funktioniert, das weitermachen und nicht immer nach dem Nächsten suchen und probieren und dann funktioniert es nicht und wieder probieren und funktioniert nicht. Parallel ja.
Ja, never change a running system.
Ja. Ja.
Oder auch das mit den Briefen, also auch von unseren Versendungen, wie wir neue Kunden gewinnen, kommt auch ein grosser Teil von physischen Briefen. Unterschied bei uns ist halt, das Follow-up ist per Mail und das Retargeting ist auf Social Media. Aber auch ein Teil davon ist physisch per Brief.
Mhm. Also, wenn ihr eure Kunden sucht oder macht ihr das auch für eure Kunden?
Beides. Aber ich habe jetzt vor allem darauf angesprochen, wie wir unsere Kunden auch gewinnen. Mhm. Und ja, ich sage immer zu der Vorstandsmanfred mit 50, der irgendwie im VR von einem grösseren Unternehmen ist, im Marketing. Das ist jetzt nicht unbedingt der, der auf Social Media direkt kauft. Mhm. Aber wenn er einen Brief bekommt, nachher ein Mail und die dann noch auf Social Media geht, sieht, dann kauft er. Und dann ist der Kauf auch durch Social Media entstanden. Aber es hat eben die Vorarbeit auch gebraucht.
Jetzt musst du mir nochmal schnell erklären, du hast vorhin gesagt, das Retargeting. Tönt ihr also einen Brief verschicken, wird vielleicht aufgemacht, wird vielleicht gerade fortgerührt. Du hast halt mal eine Erstinstanz, wo du auch ein Follow-up kannst drauf machen. Aber es gibt die sich gerade nach dem Brief meldet, von anderen gehört nichts. Dann tust du eine E-Mail verschicken als Follow-up und machst nachher ein Retargeting nur für Leute, die auf die E-Mail reagiert haben. Weißt du, dass du irgendwie wirklich sagst, du hast dort einen Link, wo sie klicken, den kannst du verfolgen und dann zeigst du ihnen auf Social Media nachher ein Video oder eine Anzeige an, weil du weißt, sie haben schon interagiert. Oder ist das einfach so Omnipräsenz, wo du halt in dem Moment auch Social Media in der gleichen Region, wo du Briefe verschickt hast, bespielst, dass sie es sehen? Nur von der Logik oder vom Ablauf her.
Ja, sicher. Nein, du hast zuerst den Brief und dort ist noch ein ganz wichtiger Punkt, der muss personalisiert sein, habe ich die Erfahrung gemacht. Also wir verschicken unsere Briefe, persönliche Einladung für Fabio von Almen. Und dann auch das Follow-up per E-Mail ist personalisiert auf einen Namen, also Fabio von Almen, deine Einladung. Und dann beim Retargeting ist es so, auf Social Media hast du zum Beispiel die Möglichkeit, Adresslisten aufzuladen und dann kannst du zum Beispiel genau auf die Werbung machen. Oder du hast auch die Möglichkeit zu sagen, du nimmst zum Beispiel eine ganz spezifische Audience, also als Beispiel Leute über 60 in einer Gemeinde. Also da gibt es nicht mehr viel Streuverlust. Aber jetzt in dem Beispiel, wo ich es erzählt habe, ist eigentlich der Ablauf so, dass nachher einfach deine Liste, deine Adressliste, die du hast, von Leuten, die sich noch nicht angemeldet haben, ladest du noch auf Social Media auf, also im Werbeanzeigenmanager jetzt bei Facebook, bei Meta zum Beispiel, und dann kannst du auf die Custom Audience kannst Werbung machen.
Okay, etwas gelernt, cool. Geil. Gute Idee. Ganz viele Gedanken durch den Kopf. Spannend. Hey, Fabio, bis jetzt schon super spannend gewesen. Ich möchte jetzt wieder ein bisschen reden auf unser Vorgespräch. Wir haben dort über das Thema Geld, das Thema reich werden, Millionär werden und so finanzielle Ziele geredet. Nimm uns mal mit in deine Reise, deine persönliche Reise, was Geld angeht, Geldziel, finanzielle Freiheit und so weiter.
Also ich habe mir schon sehr im jungen Alter so gesagt, hey, ich muss mehr erreichen und ich habe ganz solche Ziele gehabt, so ich muss, muss dann mal eine Yacht haben und darf dann nur noch Louis Vuitton und Rolex tragen, so in dem Stil. Und das war bei mir schon immer so ein bisschen konstant gewesen, dass ich das wie als wichtig empfunden. Und dann ist das Unternehmen ein bisschen verlaufen. Ich am Anfang immer kein Geld gehabt. Ich hatte auch noch Schulden am Anfang und so. Und dann ist das Unternehmen verlaufen. Langsam hatte ich ein bisschen mehr Geld gehabt. Und nachher habe ich mir mal irgendwie das erste Mal die ersten paar schönen Sachen können kaufen. Und instant, als ich die schönen Sachen hatte, habe ich gerade gemerkt, wirklich, ach, das macht mich ja gar nicht glücklich. Das bringt mir jetzt gar nichts. Also, so für mich das absolut typische Beispiel ist so, Leute, die vor einem Louis Vuitton Store anstehen, für irgendeine richtig teure Markenbrille zu kaufen oder irgendein Kleidungsstück. Das ist doch das absolute Gegenteil von Vermögen zu sein. Irgendwie etwas zu tragen, wo Prestige hat und für das noch anzustehen. Und dort habe ich so ein bisschen realisiert, ja, okay, irgendwie Geld macht mich irgendwie doch nicht glücklich. So, dass einfach nur das Geld hat, das macht mich nicht glücklich. Man muss es dann auch noch richtig einsetzen und man muss das Richtige damit machen. Und dann habe ich für mich realisiert, es ist jetzt nicht irgendein Besitztümer zu haben, das mich glücklich macht. Für mich ist es die Freiheit zu haben. Man sagt dem so ein bisschen im Volksmund, fuck you money. So, egal wer, dass jemand zu einem sagt, du musst, nein, muss eben nicht. Weil ich hasse. Also so, ich habe die Freiheit zu sagen, nein, muss ich nicht. Das ist dann für mich ein Riesenziel geworden. Und ich habe immer auch so ein bisschen, also für mich immer auch das grosse Ziel gewesen, mit 25 muss ich Millionär sein. Das war so bei mir mega konstant gewesen. Wenn ich das mit 25 nicht erreicht habe, dann ist alles für die Füchse gewesen. So in dem Sinn. Glücklicherweise habe ich es jetzt mit der Firma können erreichen. Also mit den ganzen Wertschriften, die ich dort durch die Firma natürlich habe, habe ich es können erreichen. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt überhaupt nicht als Millionär. Also ich glaube irgendwie, ich glaube, das ist noch etwas anderes, wenn du vielleicht Cash auf dem Konto hast. Aber was meine Reise in diesem Bereich wirklich ist, was für mich die grösste Erkenntnis ist, Geld macht nicht glücklich und es ist nicht, es macht dich nicht glücklicher, in einem Ferrari zu fahren. Ferrari auch so als Beispiel. Ferrari ist so nicht komfortabel. Also wenn du in einem Ferrari rumfährst, erstes Mal spürst du jede Bodenwelle, musst fast am Boden hocken zum Einsteigen, die Sitze sind nicht gäbig, die Lenkung ist nicht gäbig. Also wirklich absolut das Gegenteil von Luxus. Und darum, glaube ich, ist die Erkenntnis mega wichtig gewesen, so Geld allein macht nicht glücklich. Aber was auch sehr wichtig ist, und das ist mir auch noch hier wichtig zu betonen, trotzdem bin ich tausendmal lieber vermögend und baue mir etwas auf, anstatt dass ich arm bin. Aber Geld allein macht nicht glücklich. Ich glaube, es ist mehr die Freiheit und die Möglichkeiten, die dir das Geld eröffnet, die dich glücklich macht.
Ich bin voll bei dir. Gewisse Sachen würde ich voll unterschreiben. Neumann, möchte ich dich ein bisschen challengen. Du hast gesagt, okay, 25 und du bist jetzt Millionär. Du hast jetzt jahrelang auf das hergearbeitet. Und jetzt stellst du fest, hey, eigentlich, okay, ich bin jetzt Millionär. Aber so what? Und was du jetzt machst, ist das Gefühl haben, aha, das kommt dann, wenn ich eine Million auf dem Konto habe. Oder wenn ich eine Million Privatvermögen habe. Und ich habe es nicht. Verstehe mich nicht. Ich habe nicht einfach eine Million irgendwie in meinem freien Vermögen, sage ich jetzt. Wenn man meine Firma anschaut, ist immer die Frage, was haben die Wert? Aber für das müsstest du einen Käufer haben, müsstest du verkaufen, darum ignorieren wir es. Aber ich bin mir ganz sicher, in dem Moment, wo du die Million auf dem Konto hast, fühlt es sich genau gleich an, wo jetzt, wo du kannst sagen, eigentlich bin ich Millionär. Weil es ändert gar nichts. Es verändert nichts. Und darum ist meine Frage, ob es sich überhaupt lohnt, weiterhin so finanzielle Ziele zu haben, weil es verändert gar nichts. Logisch, es gibt Sicherheit, aber hey, die Frage ist jetzt eben, willst du eine Yacht, willst du eine Louis Vuitton-Tasche, willst du eine Rolex? Und dann brauchst du brutal viel Geld, dann musst du brutal viel haben, dass irgendwie dir das kannst leisten und noch Freiheit hast. Wenn du aber sagst, eigentlich ist Freiheit mein Ziel und ich muss gar nicht in 5-Sterne-Resort umeinander und ich kann einfach in ein normales Auto, irgendwie ein Nissan oder ein Skoda oder was auch immer, weißt, stimmt für mich. Wenn das dein Ziel ist, dann ändert es nicht, ob du 1 Million auf dem Konto hast. Und auch nicht, ob 2 Millionen auf dem Konto hast. Und auch nicht, ob 3 Millionen auf dem Konto hast. Logisch, irgendwann kannst du sagen, easy, jetzt kann ich in Ferrari fahren. Aber so what? Wie du sagst, ist eh umgebig.
Ja, sehe ich voll, was du wolltest sagen. Der mit Millionen auf Konto, ich glaube, das dürfen wir sowieso nicht, sonst würde mein Namenssohn, der Finanzfabio, würde uns auf Finger klopfen, oder? Aber nein, ich glaube, der grösste Teil davon ist, ja, es bringt dir nichts mehr Geld auf dem Konto zu haben. Aber ich muss dir ein bisschen dazu sagen, ich bin jemand, ja extrem gern Komfort und gutes Essen und so. Und ja, ich habe gemerkt, in diesem Bereich kann man schon viel Geld ausgeben. Also es ist schon so, dass ich noch mehr brauche, als ich jetzt im Moment habe. Aber du hast absolut recht, wenn du sagst, wenn du jetzt 1 Million auf dem Konto wirst, wird dich das auch nicht glücklicher machen. Und ich glaube auch, das stimmt. Ich glaube, es ist mehr, ist jetzt auch nicht mehr unbedingt, also ist jetzt auch nicht mein Ziel, dass ich jetzt irgendwie 1 Million in Cash auf dem Konto habe. Ich muss sagen, bei mir geht es im Moment viel mehr in die Richtung, dass ich sage, ich habe vielleicht ein passives Einkommen durch Immobilien oder durch Wertschriften, wo ich generieren kann, wo mir Sicherheit und Komfort gibt, im Sinne von, ich müsste nicht mehr arbeiten. Das ist im Moment mein Ziel, dass ich eigentlich nur noch das machen kann, wo ich wirklich voll Bock drauf habe. Und vielleicht ist das mal 2 Jahre einfach nur armen Leuten zu helfen. Und vielleicht ist das mal 2 Jahre einfach 18-Jährigen zu coachen, bis er sein eigenes Unternehmen hat. Also weißt du, wie die Freiheit zu haben, das zu machen, was du willst, ohne müssen Geld zu verdienen.
Ich glaube, ich bin bei dir, verstehe ich. Ich glaube, als Unternehmer, mit der Größe, die du schon hast als Firma mit 10 Mitarbeitern, hast du das aber 10-mal schneller, wenn du jetzt sagst, ich mache mich in meiner Firma arbeitslos. Also ich gebe all meine Jobs in meiner Firma ab und, oder fast alle und mache noch ein paar Stunden in der Woche und verdiene durch das aber, weil mein Unternehmen läuft, eine Dividende oder einen Gewinn oder was auch immer. Weder, wenn du das Gefühl hast, du musst zuerst das, was du dort verdienst, passiv, also investieren, sodass der passiv, so eine kleine Rendite, die du ja gleich passiv überkommst, wo realistisch ist, wenn du wirklich passiv willst und nicht halb aktiv willst, glaube ich, ist viel schneller Weg.
Ja, das kann sicher möglich sein. Ich glaube halt, du kennst ja das Unternehmerdenken sowieso immer, sie sind unersetzbar in ihrer Firma. Das ist sicher auch noch so das eine. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, meine Firma ist noch überhaupt nicht dort, wo ich sie will. Und so, ich will noch akribisch dran arbeiten und so mein Ziel ist, so auf 100 Mitarbeiter zu bringen und die gleiche Culture beizubehalten, wie wir jetzt im Moment haben. Mhm. Und ich glaube, dort ist ja das Ziel überhaupt nicht monetär, aber schlussendlich wird sich das monetär auszahlen.
Natürlich. Also, ich bin voll bei dir. Ich glaube, also denke eben auch, einer der wichtigsten Punkte ist, dass du halt nicht direkt einfach alles, was du verdienst, ausgibst, oder? Und auch nicht sagst, ich tue jetzt meine Arbeitszeit auf das Minimum reduzieren, verdiene noch viel. Ich meine, das kann auch, also kannst Glück haben, aber irgendwo muss ja das Verhältnis stimmen, musst ja noch gerne arbeiten. Und wichtig ist, dass du irgendwo monatlich, regelmäßig etwas kannst noch auf die Seite tun, außerhalb von deinem eigenen Unternehmen, dass auch dein Vermögen außerhalb von deinem eigenen Unternehmen wächst. Das gibt dir auch nochmal viel mehr Freiheit wie nur im Unternehmen inne. Und da bist du ja auf dem richtigen Weg. Ich glaube einfach, also ich habe aktiv natürlich auch ganz gezielt die andere Rolle eingenommen. Ich glaube einfach, die monetären Ziele, muss ich für mich sagen, haben mich jetzt schon so oft enttäuscht, wenn ich die erreicht habe, wie sich nichts verändert hat. Ob das ein Umsatzziel war im Unternehmen, ob das ein Gewinnziel war, ob das ein Einkommensziel war von mir, was sich schlussendlich nichts geändert hat. Und ich kann sagen, vor Jahren habe ich ein x-faches weniger verdient, also ja, vielleicht 3-mal weniger verdient wie heute und habe das Gefühl gehabt, hey, wenn ich nicht mal so viel verdiene, dann ist alles anders.
Das ist alles anders. Ja, ich hatte genau so ein Erlebnis in Dubai. Ja. Mhm. Ich hatte den ersten Monat 100'000 Umsatz gehabt. Also das erste Mal 100'000 in einem Monat erreicht. Und nachher sind wir haben dann so einen Yachttag gehabt und voll hyped gewesen und so gedacht, jetzt geht das richtige Leben los und so. Mhm. Und nachher hat mein Telefon geläutet und ein Kunde dran gewesen und es hat, wie du sagst, es hat absolut gar nichts geändert. Es hat mich auch völlig enttäuscht, so, aber alles ist noch genau gleich. Und ich glaube auch so das monetäre Ziel allein, ich glaube, das enttäuscht dich immer. Ich glaube, du musst wirklich etwas dahinter haben, was bewirkt das oder was kannst du mit dem bewirken? Also wenn du jetzt 10 Millionen hast, was willst du mit denen machen? Oder was kannst du mit denen machen? Ich glaube, das hat das Ziel viel mehr das dahinter sein und das Geld, das sehe ich eigentlich nur Mittel zum Zweck.
Bin ich bei dir? Ich sage einfach, dann eben, stell dir noch die Frage, ob das Ziel, das dahinter steht, der Zwischenschritt vom so viel Geld müssen verdienen, auch wirklich braucht. Oder ob es auch das Ziel kannst erreichen, das du eigentlich hast, auf einem Weg, der vielleicht schneller geht, wo du den Umweg über, ich sage jetzt einfach deine 10 Millionen, gar nicht machen musst. Das ist einfach so die Frage, die ich mir im Moment stelle, wo selber jahrelang das Gefühl hatte, ich muss alles auf die Zeit irgendwie finanziell frei werden und so, und jetzt einfach merke, das stimmt nicht mehr für mich, den Umweg braucht es gar nicht, ich arbeite gerne, ich will eigentlich heute das machen, was mir Spass macht und mit dem verdienen. Wie vorher gesagt, etwas regelmässig auf die Zeit tun, klar, Vermögen soll wachsen, es gibt Freiheit für die Zukunft und so weiter. Aber für mich, ich habe da ganz viele Gedanken, die ich noch nicht ganz eingeordnet habe im Moment, aber es verändert sich. Vielleicht auch mit Familie, mit den zwei Kindern, mit neuen Prioritäten durch das, im Vergleich zu vorher. Aber darum wollte ich dich einfach ein bisschen challengen. Hey Fabio, die letzten Worte gebühren dir. Was wolltest du noch sagen?
Ich hoffe, dass hier ein paar Junge zuhören, die Lust haben, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Oder auch unbedingt auch ältere Leute. Egal, es ist nie zu spät. Aber ich finde, warum ich euch diesen Podcast will und ich das so eine coole Sache finde, ist, es ist wirklich, mach dein Ding. Und wenn du einfach dein Ding machst und durchziehst und alles von außen ignorierst, dann kannst du arbeiten.
Definitiv. Danke vielmals. Und für all die, die jetzt eben noch dabei sind und sich inspirieren lassen haben und das cool gefunden haben, schickt die Podcast-Folge an 3 von euren Kolleginnen oder Kollegen weiter, dass auch die davon profitieren können, dass auch die inspiriert werden und natürlich, dass der Podcast auch weiter wachsen kann. Danke vielmals. Fabio, merci für deine Zeit, für die mega spannenden Insights und dir noch ganz einen schönen Tag und bis gleich.
Merci vielmals.
Dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Team Nico.